kleine problematische Stelle, nicht ganz einfach, auf den ersten Blick zumindest. Der Titel ist auch sehr ambitioniert da von meiner Botschaft, gerecht sein wie Jesus, aber das steht so im Bibeltext. Man soll gerecht sein wie Jesus, das tönt, dass die Latte sehr hoch wäre. Man darf den Text jetzt heute nicht einfach isoliert betrachten, nur gerade das, was hier steht. Man muss ihn wirklich im Kontext von der Bibel tun und das werden wir auch machen, dass wir ihn richtig verstehen. Ein Vers davon heisst, und das ist eigentlich für mich der Hauptgedanke von dieser Predigt jetzt, dazu ist Christus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn ich jetzt den Text lese aus der NGU, dann könnte das den Eindruck erwecken, gläubige Menschen sündigen überhaupt nicht mehr. Und das ist irgendwie die problematische Aussage, die da drinnen ist. Das werden wir dann anschauen, wie das jetzt wirklich ist. Ich lese im 1. Johannesbrief, im Kapitel 3, die Verse 7 bis 10. Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Ich werde fast während der ganzen Predigt das Bild da vorne nicht wechseln, also denkt nicht, ich vergesse das. Erst ganz am Schluss vor der Predigt werden wir dann noch ein paar Sachen anschauen. Sündigen wir noch? Oder sündigen wir nicht mehr? Das ist eine Frage, die sich stellt, wenn man das da hier liest. Die Bibelstelle hat übrigens schon viele Menschen verunsichert. Und es hat immer wieder Personen oder Bewegungen gegeben, die das so ausgelegt haben, wenn du wirklich wiedergeboren bist und in Christus bist, dann sündigst du nicht mehr. Ich will dazu mal am Anfang zwei Sachen sagen. Erstens, ich will in keiner Art und Weise abschätzige Bemerkungen machen, zu irgendjemandem oder einer Gemeinschaft, die vielleicht so denkt. Um das darf es ja gar nie gehen in einer Predigt. Die so denken, die wollen eigentlich wie mir, dass ja auch weiss, Wort Gottes so wörtlich wie möglich nehmen. Und wenn man diese Stelle einfach so wörtlich nimmt, ohne vorher und nachher zu lesen, dann hat man das Gefühl, ja, jetzt sündigt man nicht mehr, wenn man mit Gott lebt. Zweitens habe ich persönlich aber doch grosse Mühe mit dieser Ansicht, dass einer, der gläubig geworden ist, nicht mehr wird sündigen. Schon nur, wenn ich auf mich schaue, dann sehe ich, so ist das nicht. Jetzt sage ich etwas Böses, wenn ich auf euch schaue, sehe ich, ja, so ist es wirklich nicht. Aber es geht nicht darum, dass wir auf uns und auf euch schauen. Es geht darum, dass wir aufs Wort schauen. Unsere Erfahrung ist nicht massgebend. Sondern wir müssen im Wort schauen, wie sich es wirklich verhaltet. Aber wenn ich denke, als Gläubiger kannst du nicht mehr sündigen, dann führt das mir in unglaubliche Seelennöte, bis her zum Zweifel, bin ich überhaupt errettet. Und das kann sehr, sehr schwierig werden. Jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen in den 1. Johannesbrief, noch gar nicht weiter. Was steht im 1. Kapitel, Vers 7? Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja was? Jetzt wandeln wir im Licht, eben wie Jesus, gerecht wie Jesus. Und müssen gleich noch gereinigt werden von aller Sünde. Also sündigen wir noch. Das sagt der Johannes selber auch. Oder 1. Johannes 1,8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also wir sündigen noch. Das ist ganz klar eine Aussage von der Bibel. Oder auch 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und das müssen wir immer tun. Der Johannes schreibt hier an Gläubige, er schreibt nicht an ungläubige Leute. Sein Brief richtet sich an wiedergeborene Christen. Tut eure Sünden bekennen, die ihr begeht. Oder 1. Johannes 2,1. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ja, das ist ihm ein Anliegen. Haltet euch von der Sünde fern. Das ist schon ein Anliegen. Wenn aber jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Eben, Gläubige begehen Sünden. Wir brauchen Jesus Christus als unseren Anwalt, der für uns bei Gott eintritt. Immer wieder. Wenn wir vom Johannesbrief ein bisschen weggehen, dann merken wir genau das Gleiche. Zum Beispiel Galater 6,1, das bestätigt das ganz deutlich. Der sagt der Paulus, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm im Geist der Sanftmut wieder zurechthelfen. Also, Geschwister, dass sie wiedergeborene Gläubige sind, Geschwister, die. Wenn einer einen Fehltritt tut und ihr merkt es, dann geht ihm nicht auf den Ring. Tut ihm im Geist von der Sanftmut wieder zurechthelfen. Da müssen wir auch alle immer noch ein bisschen lernen. Dass wir im Geist von Sanftmut bleiben. Man ist unter Geschwisterte und Fehltritte passieren. Der Jakobus sagt das Gleiche. Der sagt im Kapitel 3, den ersten zwei Versen, werdet nicht in grosser Zahl Lehrer, die werden ein bisschen strenger beurteilt und wir fehlen alle viel. Hoppla. Also noch wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind, wir fehlen alle viel. Wir machen Sünden. Wir brauchen immer wieder Vergebung, Reinigung durchs Blut Christi. Und ich denke, wir brauchen das, weil wir sonst überheblich würden. Wenn jemand das Gefühl hat, ich sündige nicht mehr, jetzt bin ich perfekt, dann wird er unausstehlich. Dann hat er das Gefühl, er schwebt über den anderen. Der Paulus sagt das selber so. Er sagt, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Über den Pfahl im Fleisch wird bis heute unter Theologen spekuliert. Was ist das gewesen? Wir wissen es nicht. Wir wissen einfach, der Paulus hat etwas gehabt, wo er dafür gebetet hat, dass Gott ihm das wegnimmt. Und er hat ihm es nicht weggenommen. Er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig genug. Das musst du jetzt halt haben. Wir wissen nicht, was es war, aber wir wissen, warum er es hatte. Damit ich mich nicht überhebe. Und ich finde das gross von Paulus, dass er das so sagt. Ich habe derart grossartige Offenbarungen von Gott bekommen, hätte er ja müssen, um seine Briefe zu schreiben, die für uns heute das Fundament der christlichen Lehre sind. Das ist Paulus offenbart worden. Da hätte er schon überheblich werden können. Und jetzt hat er einen Pfahl im Fleisch. Irgendetwas, das ihn plagt. Ein Engel Satans, der ihn mit Füßen schlägt. Wo er loshaben will. Aber nein, er wird es nicht los. Wenn wir weiter schauen im Alten Testament, wie haben die Erdmenschen gelebt? Sind die sündlos gewesen? Auch nicht, oder? Im Kapitel 11 vom Hebräerbrief, das Neues Testament, werden alttestamentliche Glaubensvorbilder erwähnt. Der Noah, der Abraham, Sarah, der Isaac, der Jakob, der Josef, der Mose, der Rahab. Bei allen zusammen finden wir Sünden. Der Noah, der Erste, der die Arche gelandet ist und er wieder aus der Arche raus hat können, etwas vom Ersten, was er gemacht hat, ist, dass er einen Weinberg hat gepflanzt und als er Wein hatte, hat er sich besinnungslos betrunken. Ja, und ist ein Glaubensvorbild. He? Beim Jakob finden ich es besonders schlimm und beim Josef finden ich es besonders gut. Wenn ihr beim Josef Sünden sucht oder Schwächen sucht, dann müsst ihr lang suchen. Also, in der Geschichte vom Josef findet man fast nie etwas Negatives über den. Das ist jetzt wirklich ein ganz sagenhaftes Vorbild. Erstaunlich, weil er ist der Sohn von Jakob und in dem seinem Leben findet man den fast nichts Gutes. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es ist also wirklich schlimm. Der hat seinen Zwillingsbruder betrogen nach Strich und Faden. Nachher der Vater betrogen nach Strich und Faden. Sein Onkel betrogen nach... Ich glaube, es hat niemand gegeben, der nicht von Jakob ist betrogen worden. Aber er selber auch. Ich habe schon jemand gesagt, also wenn es den ein Leben gibt in der Bibel, wo ich nicht will, dem Jakob sein. Gute Nacht zusammen. Das war Trub. Und doch hat er am Schluss ganz zum Gott von seinen Vätern zurückgefunden. Das ist schon erstaunlich. Jetzt könnten wir einwenden, okay, das sind natürlich alttestamentliche Personen, in denen hat der Geist Gottes nicht permanent gewohnt. Ja, wie ist es denn mit den Neutestamentlern, wo der Geist Gottes permanent innen wohnt, bei den wiedergeborenen Christen? Wenn wir da auf Briefe schauen, von Paulus, von Petrus, von Johannes, dann müssen wir sagen, oh, 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 was die da alles müssen rügen und wieder zwegdrücken. Weil die eben Fehler machen. Die einen sind so geistliche Schwärmer geworden, die nur noch auf die spektakulärsten Gaben wie Zungenrede und Prophetie haben geschaut. Irgendwie eine Art geistliche Überheblichkeit. Die anderen sind wieder derart in Gesetzlichkeit zurückgefallen und haben probiert, mit eigener Leistung Gott zu gefallen und nicht mehr allein auf Jesus zu zählen, dass er auch das hat müssen rügen. Ebenfalls geistliche Überheblichkeit, wenn ich selber gut genug war für Gott. Galater sind das gewesen. Andere haben sich vor weltliche Gerichte gezogen, dass der Paulus gesagt hat, das ist eine Schande, gibt es bei euch Wiedergeborenen niemand, der Recht sprechen kann. Wieso geht er vor weltliche Gerichte? Andere haben in sexueller Zügellosigkeit gelebt, bis hin zu Unzucht mit der eigenen Mutter. Fehlende Sündenerkenntnis oder geistliche Überheblichkeit. Oh, ja, ich kann ja machen, was ich will, ich bin ja frei und Gott vergibt sowieso. Nein, das ist falsch verstanden. Also, es ist erschreckend, wie gesündigt wird. Es ist erschreckend. Die Sündlosigkeit scheint in diesem Leben tatsächlich nicht dazu zu gehören. Das darf aber niemals eine Entschuldigung oder eine Ausrede werden, um leichtfertig zu sündigen. Das darf es nicht sein. Wir sollen kämpfen gegen die Sünde, gegen die Versuchung. Das sollen wir machen, müssen wir machen. Weil wer sündigt, sage ich jetzt, der läuft in Hammer. Und zwar nicht bei Gott. Gott straft nicht, Gott hat Jesus gestraft. Die Strafe vor Sünde ist auf Jesus gelegen. Aber wenn ich sündige, laufe ich in Hammer, weil das Leben schlägt zurück, dann kannst du sicher sein. Gott hat es so gemacht und gesagt, wie man gut kann leben kann. Damit du kannst glücklich sein. Und wenn die Gebote übertreten ist, dann schlägt das Leben zurück. Irgendwann. Am Anfang wirst du das Gefühl haben, ja, das merkt ja niemand, das geht gut. Und irgendwann merkst du, es geht nicht. Jetzt stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Oder du hast das Gefühl gehabt, ist ja längstens Gras drüber gewachsen. Und wie man es dann so schön sagt, dann kommt irgend so ein Kamel und frisst das Gras weg. Und dann ist alles wieder aufgedeckt. Das Leben schlägt zurück. Wir sollen nicht sündigen. Wir stehen hier wieder vor dem Problem eigentlich von meiner Stellung und meinem Zustand. Meine Stellung vor Gott ist absolut perfekt, weil Gott rechnet mir, das begreife ich noch heute nicht, Gerechtigkeit von Jesus Christus zu. Vor ihm bin ich gerecht. Aber mein Zustand entspricht dem nicht immer. Ich sündige noch. Manchmal erstaunt es mich, wie wenig es braucht, bis wir sündigen. Alle, die Autofahrer sind, wissen das vielleicht, oder? Wenn du mal ein bisschen pressiert bist und hast so einen Schlärpeler vor dir, dann denkst du nicht in den nettesten Ausdrücken über den. Ja, wir sind fähig zu sündigen. Der Luther hat ja sogar einmal gesagt, ich habe der alte Mensch in mir, die alte Natur, wollen ersäufen. Aber der kann schwimmen. Und du kannst den so lange unter Wasser drücken, wie du willst. Wenn du losgehst, schwimmt er wieder. Es ist verrückt. Es ist ein lebenslanger Kampf. Aber es soll für uns nicht eine Entschuldigung sein, darum mit zwei Punkten die Ernsthaftigkeit der Sünde. Und wenn wir jetzt isoliert den Text betrachten, dann könnte man wirklich meinen, als Christ sündigst du nicht mehr. Wer sündigt, stammt vom Teufel. Also wir stammen doch nicht vom Teufel. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht oder kann nicht sündigen. Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Also für sich allein genommen scheinen sie auf den ersten Blick Sündlosigkeit zu lehren. Aber wenn wir es umkehren, merken wir, das geht nicht. Im Vers 3,8 zum Beispiel kann ich nicht sagen, wer sündigt, stammt von Gott. Nein, das geht nicht. Im Moment, wo wir sündigen, ist wirklich der Teufel am Werk. Der verführt uns. Unser Problem ist eigentlich das, dass wir in Christus wirklich nicht sündigen. Aber wir bleiben nicht immer so nahe in Christus. Wir gehen zwischen ihnen wieder eigene Weg, entscheiden selber und dann trifft die Sünde wieder. Der Jakobus schreibt sehr schön im 1. Kapitel, Verse 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das macht Gott nicht. Er versucht niemand zum Bösen. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Eben, das Leben schlägt zurück. Du kannst nicht sündigen und es passiert nichts. Das geht nicht. Die Sünde kommt vom Teufel und der bringt es fertig in uns, halt unsere Gier zu wecken, die irgendwie in uns wohnt. Aus dem heraus entstehen nachher auch sämtliche Suchtverhalten, oder? Wenn wir gewissen Gier einfach nachgeben. Und fast am einfachsten zum sehen, dass es zurückschlägt, das ist Drogenkonsum oder Alkoholkonsum. Ein wirklich schwerer Alkoholiker, dem sterben Hirnzellen ab. Und es ist tragisch, das zu sagen, aber er verblödet mit der Zeit, tatsächlich. Also das Leben schlägt zurück. Du kannst das nicht einfach machen, ohne dass leidest darunter. Der Anfang von unserer Bibelstelle oder ein Vers vorher noch, Kapitel 3, Vers 6, hier im 1. Johannesbrief steht, wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Und das ist jetzt ein interessantes Licht auf diesen Text. Wenn wir einfach so sündigen, dann sind wir ein bisschen fern von Gott. Dann sind wir eben nicht wirklich nah bei ihm. Und ja, je besser, dass wir Jesus lernen kennen und je grösser, dass uns sein Erlösungswerk wird und wir sehen, was er am Kreuz für uns erlitten hat, erduldet hat und gemacht hat, die Freiheit, die wir dürfen haben, umso mehr wetten wir aus Dankbarkeit ihn nicht mehr beleidigen und nicht mehr sündigen. Und in einem Kommentar zum 1. Johannesbrief von einem Werner de Boer habe ich ganz eine gute Aussage gelesen. Darum ist denen, die die Sünde noch leicht nehmen, nicht damit zu helfen, dass man sie ausschilt und mit Drohungen schreckt. Also wenn ein Bruder oder eine Schwester siehst, wo du das Gefühl hast, also dem sein Lebensstil ist jetzt schon gerade ein bisschen fragwürdig. Der sündigt also sehr leichtfertig, der macht sich zu fast gar nichts Gedanken. Der nützt es nichts, wenn mit dem anfängt schimpfen, oder ihm drohst und sagst, pass dir auf, könntest du jemanden noch das Heil verlieren oder weiss ich mit was, was man drohen. Das wäre ja sehr ungeschickt. Das nützt gar nichts. Das löst sie nicht ernstlich von der Sünde. Wir müssen ihnen helfen, Jesus und sein Kreuz wirklich zu sehen und zu erkennen. Der wirkliche Blick auf Jesus, auf seine Reinheit, seine für uns leidende und blutende Liebe, kann das Erschrecken vor der Sünde und das ganze Nein zu ihr in unserem Herzen wirken. Ja, wenn man nicht will sündigen, muss es Jesus grösser werden. Unbedingt. Sein Werk für uns, das muss gross werden. Darum der Hauptgedanke, dazu ist Christus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir sind der Macht Satans, die uns verführen will, nicht mehr einfach so wehrlos ausgeliefert. Wir können beten im Gebetskampf. Wir können Sünde widerstehen. Wir müssen es lernen. Es gelingt Und es klingt manchmal nicht, aber wir sollen es lehren. Jesus hat gesiegt. Darum komme ich zum letzten Punkt, zum Lösungswerk von Jesus Christus. Er hat am Kreuz können sagen, es ist vollbracht. Er hat wirklich unsere Sünden gelöscht. Die sind ausgelöscht, weg da. Wir dürfen frei sein davon. Ich lese vielleicht die berühmteste Stelle im Alten Testament, wo auf das Erlösungswerk vom Messias 53. Ich lese ab Vers 4. Fürwahr, er, da ist von dem Messias, der wird kommen, redet, 700 Jahre bevor er kommt. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wegen unseren Übertretungen durchbohrt, wegen unseren Missetaten geschlagen, unsere Schuld ist auf ihm gelegen. Und darum hat er können sagen, es ist vollbracht. Und das ist mein Gebet auch für die Melina, die wir heute haben dargebracht. Dass sie das eines Tages darf entdecken. Ich darf meine Schuld abladen bei Jesus. Ich darf vor Gott gerecht sein, das er mich gemacht hat. Er will auch mich annehmen. Wir können dem Herrn gar nicht genug danken. Unser Ziel muss sein, möglichst wenig zu sündigen, uns von dem abzusondern. Und falls es eben doch wieder Sünden passieren, was wird passieren leider, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, der für uns eintritt. Jesus Christus, der einzig Gerecht. Wenn jemand sündigt, sagt der Johannes. Leider kommt es vor, wir sollen es aber nicht leichtfertig machen und vor allem nicht andauernd. Und jetzt komme ich zu einem grammatikalischen Problem. Das geht aus dem Text im Deutschen nicht so raus. Aber im Hebräischen, im Griechischen, Neues Testament, ist das etwas anders. Wo da steht, Sünde tut oder der sündigt, steht das in einer Gegenwartsform, wo etwas Dauerndes anzeigt. Also wenn dauernd, permanent, willentlich, bewusst sündigst, dann bist du vom Teufel. Nicht wegen einer Sünde, die dir passiert und du bereust sie. Sondern wenn die Entscheid ist, ich lebe mit dieser Sünde. Ich will nicht mehr Gott unterstellen. Meine Finanzen gehen Gott nicht an. Da tue ich mauscheln. Da mache ich, wie ich es will. Permanent, immer. Das ist nicht von Gott. Ich gebe andere Beispiele, ist ja gleich. Aber das Wort will das heissen. Wer sündigt oder wer Sünde tut, wer permanent, bewusst in dieser Sünde verharrt. Das ist nicht von Gott. Und darum möchte ich eigentlich ganz gern jetzt hier noch ein paar Folien zeigen. Noch einmal die genau gleiche Stelle. Nicht 7 bis 10, sondern 6 bis 11. Der Text ist aus Schlachter 2000 das Mal. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Das ist klar, solange wir ganz in Jesus bleiben, sündigen wir nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Dem ist Jesus zu wenig gross geworden, wenn man leichtfertig sündigt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Passet auf Verführungen, die gibt's. He? Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. NGÜ sagt, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer die Sünde tut, und da habe ich es jetzt reingeschrieben, wie das im Griechischen grammatikalisch zu verstehen ist. Wer Sünde pflegt als Lebensstil, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Der bleibt nicht permanent in einem sündigen Lebensstil. Denn Gottes Same, oder NGÜ, die erneuernde Kraft Gottes, bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, das heißt, er will nicht immer permanent bewusst sündigen. weil er aus Gott geboren ist. Daran zeigt sich, da habe ich jetzt eingeübt noch, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt oder nicht tut, was in Gottes Augen recht ist, ist nicht aus Gott, ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Da kommt eine ganz neue Dimension. Die Liebe. Untereinander. Und der letzte Vers, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das sollen wir machen. Und wenn ich es noch in einem einzigen Satz darf zusammenfassen, ich bin jetzt ein bisschen vom Komplizierten zum Einfachen gekommen in diesem Text. Ganz einfach gesagt, tut doch Gottes Willen und habt einander gern. Amen. Ich werde noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du uns deinen Willen offenbarst in deinem Wort. Und ich bitte dich einfach, dass du uns das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz so gross lässt werden, dass wir wirklich dich nicht beleidigen wollen. Dass wir wollen von der Sünde lassen. Dass wir wollen gerecht sein, so wie du hast gerecht gelebt, nach dem Willen vom Vater. Dass wir diesen Willen suchen und auch tun. Danke, dass du uns hilfst dabei. Und danke, dass da, wo wir sündigen, wir dürfen zu dir kommen, Buße tun, um Vergebung bitten, wieder dürfen aufstehen und mit dir weitergehen. Danke, dass du uns auch da drinnen hilfst, Herr. Amen.